Jakobus 1, Vers 16 warnt Jakobus die Empfänger, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Und dieses irrt euch nicht, das können wir auch übersetzen, lasst euch nicht täuschen, lasst euch nicht irreführen, lasst euch nicht verführen. Und das bedeutet ja immer, dass wenn jemand so etwas tut, dann versucht er uns in eine falsche Richtung zu locken. Er sagt uns nicht, das ist eine falsche Richtung, die ins Verderben führt, sondern er malt uns das in den schönsten Farben vor und lässt uns dann ziehen ins Verderben. Er verkauft uns etwas als Wahrheit, was eigentlich Lüge ist. Er verkauft uns etwas, was gut ist, was eigentlich schlecht für uns ist. Und das gilt eben auch in Bezug auf die Güte Gottes, dass Gott gut ist und dass Gott gute Dinge gibt. Denn so geht Jakobus 1, Vers 17 dann weiter. Dort sagt Jakobus, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Das ist genau das, was Satan von Anfang der Menschheitsgeschichte eigentlich immer schon getan hat, bis heute. Das ist auch wirklich ein Problem für uns heute, dass Satan, die Güte Gottes, dass Gott gut ist, dass Gott gute Dinge gibt, die gut sind, zur richtigen Zeit, zum richtigen Platz, im richtigen Maß und vor allen Dingen in Harmonie mit ihm, dass Gott das nicht tut. Gott stellt das in Frage, genau das, was der Jesus sagt, wenn er sagt, einer nur ist gut, Gott. Und genau diese Güte Gottes, die jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk gibt, das stellt er in Frage. Und das ist eigentlich von Anfang an der Menschheitsgeschichte, lesen wir das, wenn wir einmal zurückgehen, in den Schöpfungsbericht oder in die ersten Kapitel von 1. Mose, dann lesen wir in Kapitel 3, Vers 13, als gerade der Sündenfall gleichsam stattgefunden hat, da lesen wir, dass Gott zu dem Menschen kommt und Vers 13 dann, und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange betrog, oder die Anmerkung sagt, verführte mich und ich aß. Und da haben wir es. Satan verführte, betrog und es ist ganz aufschlussreich, wenn wir uns einmal angucken, wie Satan das getan hat. Und eigentlich geschieht das in zwei Schritten. Das erste, was wir lesen, ist in Vers 1, hat Gott wirklich gesagt. Satan zieht gleichsam die Autorität Gottes in Frage. Er hinterfragt das, was Gott gesagt hat, sein Wort. Und das tut er heute auch noch. Gleichsam, wie er es noch nie getan hat, hat man das Gefühl. Das Wort Gottes wird in den Dreck gezogen und hinterfragt. Hat Gott wirklich gesagt? Soll es denn wirklich Sünde sein? Und das ist ein Angriff auf die Autorität Gottes. Und da müssen wir aufpassen. Eva reagiert darauf, sie antwortet, sie sagt gleichsam auch das, was Gott gesagt hat, aber sie fügt etwas hinzu und da ist ein erstes Abweichen von dem, was Gott gesagt hatte. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Aber dann haben wir den zweiten Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass Satan dann sagt, in Kapitel 3, Vers 4, und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet, wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Und da haben wir es genau. Da haben wir genau dieses Infrageziehen, diese Verführung im Hinblick auf die Güte Gottes, dass Gott ein liebender Gott ist, der gute Dinge gibt und das, was er eben nicht gibt, das ist eben auch nicht gut für uns. Zum einen macht Satan hier Gott zum Lügner. Was hatte Gott gesagt? In Kapitel 2, Vers 17, denke ich, war es. Ihr werdet, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr gewisslich sterben. Es wird die Trennung sein zwischen euch und mir, wenn ihr davon esst. Und Satan sagt ja, ihr werdet gewiss nicht sterben. Ihr werdet nicht sterben. Ganz gewiss nicht. Und dann fügt er was hinzu. Er sagt, Gott weiß, an dem Tag, wo ihr davon esst, da werdet ihr was Gutes bekommen. Etwas, was für euch ja begehrenswert ist. Etwas, was Gott euch vorenthält. Das werdet ihr dann bekommen. Ihr werdet sein wie Gott. Erkennen Gutes und Böses. Und da sehen wir die Verführung übrigens. Tatsächlich würden sie Gutes und Böses unterscheiden können. Sie würden ein Gewissen bekommen. Was Satan ihnen nicht sagt, ist, dass sie keine Kraft haben werden, das Gute zu tun, sondern dass sie dem Bösen versklavt sein werden. Aber so operiert Satan eben. Das ist Verführung, das ist Täuschung. Etwas Gutes vorstellen, uns in die Richtung gehen lassen, aber dann ins Verderben rennen lassen. Das ist Verführung. Und so operiert Satan damals wie heute. Und dann sehen wir das eben. Eva nimmt, sie sieht, sie nimmt, sie isst. Und die Katastrophe, nicht nur für Adam und Eva, sondern für die ganze Menschheitsgeschichte, ist da. Sie verführt, oder Satan verführt. Und wir wollen noch mal ein bisschen dabei bleiben, was wir hier in den ersten Kapiteln der Bibel finden. Wir finden auf der einen Seite, dass Gott eine Welt geschaffen hat, die nicht mausgrau und Beton war, sondern die sehr gut war. Da sind verschiedene Formen, da sind verschiedene Früchte, da ist Vielfalt, da ist Leben, da ist Vitalität. Wir sehen, die Güte Gottes zeigt sich in der Schöpfung. Sie hat sich gerade bewiesen. Gott schafft diesen Garten Eden, er setzt den Menschen da hinein. Er gibt ihnen eine Aufgabe. Der Mensch ist gleichsam der Repräsentant Gottes, die höchste Autorität hier auf der Erde. Er gibt ihnen Aufgaben, er gibt ihnen Verantwortung. Und er gibt ihm, ja, er sagt ihm, macht euch diese ganze Schöpfung zum Untertan. Und er sagt, ihr dürft von allem essen. Ihr dürft es genießen. Das ist gleichsam der Bereich des Segens, den Gott dem Menschen gegeben hat. Aber dieser Bereich des Segens, der genossen werden kann in Harmonie, in Übereinstimmung mit Gott, hat eben auch Grenzen. Und das ist übrigens ein Prinzip, was wir durch Gottes Wort hindurch sehen. Gott gibt Segen, aber immer nur in einem bestimmten Bereich. In Bezug auf Israel sehen wir das im geografischen Hinblick. Ja, innerhalb von Israel, diesem Land, das Gott seinem Volk versprochen hat, innerhalb dieser Grenzen, dieser geografischen Grenzen, würde Gott sie segnen. Aber das gilt auch in moralischer oder geistlicher Hinsicht, dass Gottes Segen, das, was er an Guten uns gibt, was wir genießen dürfen in Übereinstimmung mit ihm, immer eine Grenze hat. Und hier bei Adam und Eva sehen wir die Grenze darin, dass Gott sagt, diese zwei Bäume, und im Hinblick auf den Baum der Erkenntnis des Guten und Böses, sagt er, davon sollt ihr nicht essen. Das war die Grenze gleichsam. Und wir können das auch heute noch weitermachen. Gott hat die, ich möchte mal ein Beispiel nur nennen, die Ehe gegeben. Er hat die Sexualität gegeben, aber er hat die Sexualität in die Ehe gegeben. Und innerhalb der Ehe dürfen wir Sexualität genießen. Und was passiert heute? Wir überqueren den Bereich des Segens Gottes, die Ehe und die Sexualität da drin. Und wir meinen, wir können Sexualität davor und daneben und wie auch immer genießen. Also außerhalb des Bereiches. Und das ist genau, wohin Satan uns führt, wo er uns hin verführen möchte, dass wir diesen Bereich des Segens Gottes, wo wir in Übereinstimmung mit Gott den Segen genießen können, wo Leben ist, wo Harmonie ist, verlassen. Und was finden wir außerhalb dieses Bereiches des Segens? Da ist Sünde, Ungehorsam, da ist Tod, da ist Verderben. Was Gott gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen. An dem Tag, da ihr davon essen werdet, in anderen Worten, an dem Tag, da ihr diese Grenzen, die ich aufgewiesen habe, überschreiten werdet, werdet ihr sterben. Und Römer 6, Vers 23 sagt uns auch, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, was wir außerhalb des Segensbereiches Gottes finden. Und darin liegt genau die Verführung Satans. Und dann kommen wir jetzt wieder zurück zu Jakobus 1, Vers 16 und 17. Und wir sehen, dass das für uns heute im gleichen Maße relevant ist und absolut up-to-date ist. Denn Satan ist immer noch derselbe. Er ist immer noch der Verführer, der uns täuschen möchte. Er ist der Lügner von Anfang an. Und jedes Mal, wenn er uns mit einer Versuchung herantritt, dann ist das genau das, was er versucht, uns aus dem Bereich des Segens rauszuführen. In dem Bereich eigentlich der Revolte, der Auflehnung, der Sünde gegen Gott, aber in den Bereich des Todes hinein. Und was tut er? Wie tut er das? Wie bei Adam und Eva, oder bei Eva eigentlich nur, indem er verführt, indem er uns verführt im Hinblick auf die Güte Gottes, dass Gott ein Gott ist, der gut ist. Und jetzt die Frage, glauben wir Satan und sagen, ja, da ist doch etwas Gutes Und wir folgen, und zwar etwas Gutes, was außerhalb des Bereiches ist, wo Gott uns etwas Gutes geben möchte. Wir sagen, da ist doch etwas, was Gott uns nicht gibt irgendwie, und das ist doch gut für mich und das will ich haben. Und dann verlasse ich den Bereich des Segens und ja, suche das Gute entkoppelt von Gott. Aber alles Gute, was wir entkoppelt von Gott suchen, ist Sünde, ist ungehorsam und zieht was nach sich? Sünde und Verderben und Tod. Warum finden wir heute so viel Kinder Gottes geprägt von Weltförmigkeit? Warum hat die Welt in unseren Herzen so einen weiten Raum gewonnen? Ist es nicht, dass wir gleichsam das Gute in der Welt suchen? Ich möchte einige Verse einfach mal lesen aus dem ersten Johannesbrief, die uns da sehr warnend das vor Augen halten. Dort schreibt Johannes in 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Und das ist genau das, was wir so oft tun. Wir strecken uns aus nach der Welt und nach den Dingen, die in der Welt sind. Denn alles, was in der Welt ist, Entschuldigung, erst noch Vers 15 zu Ende, wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und das ist eine ernste Wahrheit, die uns vor Augen halten müssen. Wir können nicht die Liebe Gottes genießen und gleichzeitig uns nach den Dingen der Welt ausstrecken. Weil alles das, was aus der Welt kommt, kommt eben nicht von dem Vater. Und das lesen wir jetzt. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und Satan ist der Fürst dieser Welt. Und alles geschieht durch ihn, er regiert diese Welt und diese Dinge, die in dieser Welt sind, die kommen von ihm, aber nicht von dem Vater. Da müssen wir uns entscheiden. Entweder ich genieße das, was von Gott kommt, von dem Vater der Lichter, wie Jakobus das sagt, und dann kann ich die Liebe des Vaters genießen, dann kann ich die Dinge, die Gott gibt, genießen in Übereinstimmung mit ihm, oder ich strecke mich nach etwas anderem aus. Aber dann verlasse ich den Segensbereich, den Gott gegeben hat, und dann gehe ich in den Bereich rein, wo Satan das Sagen hat und wo er der Gebende ist. Aber eins ist auch immer wahr, das sagt der Jesus, nicht wie die Welt gebe ich euch. Die Welt gibt, aber es ist immer mit Verderben, mit Sünde und ja, Sünde gegen Gott verbunden. Aber es ist nie in Harmonie mit Gott. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wir sehen also, dass das etwas Brandaktuelles ist. Irrt euch nicht, lasst euch nicht verführen. Gott ist gut und er gibt gute Dinge zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort, im richtigen Maß und vor allen Dingen in Übereinstimmung mit sich selbst. Und wenn wir über die Güte Gottes nachdenken, dann finden wir doch so viele Beispiele, wo wir sehen, dass Gott wirklich ein Geber Gott ist, der gute Dinge gibt. Wir haben uns schon an die Schöpfung erinnert, wo Gott am Ende der Schöpfung sagt, und es war alles sehr gut. Es zeugt von der Güte Gottes gegenüber dem Menschen. Und auch heute haben wir noch Sommer und Winter, Saatzeiten, Regen, all das zeugt von der Güte Gottes selbst gegenüber den Ungläubigen. Aber dann kommen wir zu der höchsten Gabe Gottes. Oder Apostel Paulus sagt es, die unbeschreibliche Gabe Gottes, 2. Korinther 9, Vers 15. Und das ist die Gabe seines Sohnes. Denn also hat Gott die Welt geliebt. In welchem Maß hat er sie geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab? Und ich finde immer wieder diese Worte aus Römer 8 so berührend, wo der Apostel Paulus sagt, Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Obwohl er sein Sohn war, hat Gott ihn hingegeben, hat ihn nicht verschont. Und dann führt er fort, wenn das wahr ist, wenn Gott seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, ihn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er ist diese unbeschreibliche Gabe und Gott hat das Höchste, was er hatte, hat er uns gegeben und darin hat er doch seine Güte gegen uns Menschen, seine Liebe, seine Menschenliebe hat er uns gegenüber doch bewiesen. Er hat mehr nicht zu geben, weniger wollte er nicht geben, aber er hat ihn gegeben. Und wenn er jetzt das Größte und Höchste gegeben hat, wird er uns dann mit dem Herrn Jesus nicht auch alles andere geben? Und das hat er tatsächlich getan. Eben warum? Weil Gott ein Gebergott ist. Johannes 4 sagt der Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer es ist, zu dir redet. Ja, Gott ist ein Gebergott, davon hatte sie keine Ahnung. Und das ist genau das, was Gott den Menschen bis heute noch vorstellt, dass Gott gar kein Gebergott ist, dass er nicht gute Dinge gibt, sondern ein harter Herr ist, ein harter Gott ist. Da sind übrigens, wenn man mal in die Religionen reinschaut, da sieht man das, wie hart die Götter sind, die die Menschen anbeten, vor denen sie Angst haben. Im Teil der Welt, in dem ich mich gerade aufhalte, sehe ich das jeden Tag, wie man Angst vor den Göttern hat und ihnen Opfer bringt, weil sie hart und unbarmherzig sind und in der Tat nicht Gutes geben. Aber wir haben einen guten Gott und er hat das unter Beweis gestellt. Und Johannes 4 geht es vor allen Dingen da um die Gabe des Heiligen Geistes. Er hat uns eine göttliche Person gegeben, die jetzt in uns wohnt. Dann hat er uns sein Wort gegeben. In Johannes 17 sagt der Herr Jesus, dein Wort habe ich ihnen gegeben. Wir haben sein Wort in unseren Händen, wir können es lesen. Gottes Worte an uns, die Leben für uns sind. Wir haben uns gerade eben schon daran erinnert an Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, was passiert, wenn wir den Segensbereich Gottes verlassen und diese Grenzen, die Gott gegeben hat, überschreiten. Dann kommen wir in den Bereich Satans rein, wo alles nur Tod und Verderben ist. Aber was lesen wir in Römer 6, Vers 23 am Ende? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Ewiges Leben. Zurück in die Gegenwart Gottes, zurück in diese Beziehung Gottes, das ist durch den Herrn Jesus möglich geworden. Und dann möchte ich abschließen, aber mit einem kurzen Wink nach Epheser 1. Epheser 1 stellt uns doch vor, das Herz Gottes, wo Gott gleichsam etwas den Vorhang zur Seite schiebt und uns zeigt, was in seinem Herzen ist. Dass er wirklich ein Gebergott ist, der uns alles geben möchte. Jegliche geistliche Segnung hat er uns gegeben. Alles, was er zu geben hat, hat er uns gegeben in dem Herrn Jesus. Gott ist ein Gebergott und er macht auch in seinem Herzen, vielleicht zeigt er, was in seinem Herzen war. Er gibt nicht nur das, was notwendig war in Bezug auf unsere Sünde, sondern geht weit darüber hinaus und zeigt uns, was in seinem Herzen ist, was er aus seinem Herzen heraus uns geben möchte. Aber da fängt es natürlich an. Kennen wir das? Kennen wir die Gabe Gottes, die Gaben Gottes und genießen wir sie? Sie gehören ja uns, Gott hat sie uns gegeben. Aber wenn ich das nicht kenne, wenn ich das nicht studiere, dann kenne ich die Gabe nicht und dann kann ich auch von der Gabe nicht zum Geber kommen. Und wenn ich nicht zum Geber komme, dann hat Satan ein leichtes Spiel, uns zu verführen über den Geber. Dann haben wir diese Ermahnung wieder notwendig. Irrt euch nicht, lasst euch nicht täuschen, lasst euch nicht verführen. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, von dem Vater der Lichter. Da müssen wir uns wachräumen, wachrufen lassen. Gott ist ein guter Gott. Lass uns das, was er uns gibt, genießen. Lass uns das kennenlernen, es uns wirklich zu eigen machen, persönlich zu eigen machen und dann zum Geber kommen. Und dann werden wir merken, Gott ist tatsächlich gut. Er ist in sich gut und er gibt Gutes zur rechten Zeit, zum rechten Ort, im rechten Maß und vor allen Dingen in Übereinstimmung mit sich selbst. Möge so sein, dass der Herr schenkt, dass wir diese Warnung ernst nehmen, dass wir diese Lektion uns gefallen lassen, dass wir Gott mehr vertrauen, dass er gut ist und dass wir uns nicht nach den Dingen ausstrecken, die außerhalb des Segensbereiches Gottes liegen. Weil wenn er uns etwas nicht gibt, wenn er dir persönlich etwas nicht geben möchte, dann ist es eben nicht gut für dich, dass wir darauf Gott vertrauen, dass wir den Verführungen Satans nicht vertrauen. Aber eben auch, dass wir Gott danken für seine Gaben, die er in seiner Güte uns tagtäglich gibt, die er uns in der Vergangenheit gegeben hat, die er uns in der Zukunft noch geben möchte und vor allen Dingen für die unaussprechliche Gabe seines Sohnes.